Unser nächster Referent könnte zumindest vom Namen her nicht Deutscher daherkommen, aber an der Tatsache, dass sein Lebenslauf, den Sie alle in Ihren Tagungsunterlagen finden, auf Englisch ist. Daran können Sie erkennen, dass er beruflich zumindest immer wieder den deutschen Sprachraum verlässt. Er kommt zu uns als Politikprofessor von der Princeton University, einer der renommiertesten Hochschulen der Vereinigten Staaten. Seine Themen sind Populismus und Patriotismus und natürlich auch noch vieles mehr. Aber diese beiden Punkte interessieren uns ganz besonders und deswegen freuen wir uns, dass er heute hier bei uns ist, Professor Jan-Werner Müller. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir lesen und hören es jeden Tag. Überall, so heißt es, empöre sich das Volk gegen die Eliten. Allerorts gäbe es eine Revolte der Massen gegen das Establishment. Aber nicht jeder, der Eliten kritisiert, ist deswegen automatisch Populist. Das kann ja schon insofern nicht stimmen, als dass uns die politische Bildung eigentlich schon immer gesagt hat, dass wir doch kritische Bürger sein sollen und den Mächtigen auf die Finger schauen müssen. Und plötzlich sind alle diejenigen, die Eliten kritisieren, Populisten. So einfach kann es nicht sein. Natürlich kritisieren Populisten, wenn sie in der Opposition sind, Eliten. Völlig klar. Aber sie tun immer noch auch etwas anderes. Sie behaupten stets, dass sie und nur sie das vertreten, was dann häufig als das wahre Volk bezeichnet wird. Das mag auf den ersten Blick relativ harmlos klingen, aber es hat zwei Konsequenzen, die beide direkt schädlich für die Demokratie sind. Erstens sagen Populisten immer, dass alle Mitwettbewerber um die Macht auf irgendeine Weise illegitim sind. Und das ist immer gleich eine, wenn Sie so wollen, Charakterfrage. Es geht da nicht um den normalen Streit über Inhalte, über Zielsetzungen. Es ist sofort eine moralische Aussage, wo man sagt, nein, der andere ist in gewisser Weise korrupt, ein schlechter Charakter oder gar kriminell. Donald Trump, der natürlich in unserer Diskussion heute unvermeidlich ist, ist ein Extrembeispiel dafür, aber er ist keine Ausnahme. Er ist keine Ausnahme mit der Tatsache, dass er bekanntermaßen vor einem globalen Publikum dafür plädiert, dass seine Kontrahentin doch eigentlich ins Gefängnis gehöre. Was übrigens auch direkt einen Effekt hat. Es gab jüngst eine Umfrage unter Trump-Unterstützern in Florida. 84% sagten, ja, die Frau gehört ins Gefängnis. Weniger oft offensichtlich, 40% sagten, ja, Hillary Clinton ist wirklich eine Dämonin. Jetzt kann man fragen, warum wird das überhaupt gefragt in Umfragen? Es wird deswegen gefragt, weil ein sogenannter Talk-Radio-Host, Alex Jones, der Name sagt schon alles, Website mit dem Namen Infowars betreibt, behauptet hatte, dass sowohl Obama als auch Clinton direkt aus der Hölle stammten und dass alle diejenigen, die sich ihnen wirklich nähern, auch diesen Geruch von Sulfur feststellen könnten. 40% der Trump-Unterstützer in Florida sagen, ja, das glauben wir auch. Da bekommt der Begriff Dämonisierung nochmal eine ganz neue oder vielleicht eine ganz alte Bedeutung. Populisten tun aber noch etwas. Auf der, wenn Sie so wollen, Ebene des Volkes, in Anführungszeichen, auf der Ebene der Bürger, sagen sie immer, dass all diejenigen, die sie nicht unterstützen, die nicht mit ihrer Konzeption des wahren Volkes im Einklang stehen, vielleicht auf irgendeine Weise gar nicht wirklich zum Volk dazugehören. Zwei kurze Beispiele dafür. Sie erinnern sich vielleicht noch in der Nacht des Brexit sagte Nigel Farage, das sei ein Sieg gewesen für, in seinen Worten, real people. Das heißt ja nichts anderes, als dass die 48%, die drinbleiben wollten, irgendwie nicht ganz real sind, irgendwie nicht wirklich Teil des britischen oder im Fall von Farage vielleicht spezifisch Teil des englischen Volkes sind. Oder, nochmal Trump, im Mai hat er eine Rede gehalten, wo er sagte, ich erlaube mir das kurz auf Englisch zu sagen, "The important thing is the unification of the people and all the other people don't matter." Mit anderen Worten, da mag es dann noch andere geben, die einen amerikanischen Pass haben, die sozusagen rechtlich dazugehören, aber aufgrund der Exklusionskriterien des Populisten gehören die nicht wirklich dazu. Also Populisten, kurzes Fazit, sind immer antipluralistisch und sie nehmen immer gleichzeitig zwei Ausschlüsse vor. Ein Ausschluss sozusagen auf dem Level der Eliten, aber weniger offensichtlich auch ein Ausschluss auf der Ebene der Bürger oder, wenn Sie so wollen, des Volkes. Nun wird ja bekanntlich ab und zu behauptet, naja, das ist irgendwie alles so unappetitlich, was die machen, aber vielleicht hat es doch irgendwie einen nützlichen Effekt. Vielleicht können Populisten doch als so eine Art Korrektiv für die liberale Demokratie dienen. Vielleicht bringen die das Volk irgendwie doch wieder näher an die liberale Demokratie heran, etc., etc. Das halte ich für grundfalsch. Populismus hat nichts zu tun mit Forderungen nach mehr Demokratie oder auch spezifischer nach mehr direkter Demokratie. Denn was machen die Populisten eigentlich? Wenn man genau hinschaut, machen sie immer Folgendes. Sie beginnen im ersten Schritt mit einer letztendlich symbolischen Konstruktion des aus ihrer Sicht wahren Volkes. Aus dieser Konstruktion wird dann der vermeintlich einzig authentische und homogene Volkswille abgeleitet. Und am Ende sagt man, so wie Trump auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Sommer, "I am your voice." Aber bei diesem ganzen Prozess hat eigentlich keiner außer Trump wirklich gesprochen. Außer so den üblichen Klischees und Anekdoten. Ich habe gestern einen Lastwagenfahrer getroffen und der hat mir seine Sorgen erzählt und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist letztendlich eine völlig theoretische Übung und hat mit einem ergebnisoffenen Diskussionsprozess unter real existierenden Bürgern so gut wie nichts zu tun. Jetzt können Sie vielleicht einwenden, naja, Moment, aber die Populisten wollen doch häufiger Volksabstimmung. Es ist doch so einfach nicht, dass das irgendwie alles nur Theorie sei. Die wollen doch auch zum Teil zumindest eine Praxis von mehr direkter Demokratie. Das stimmt, aber man muss auch fragen, was ein Referendum eigentlich für Populisten bedeutet. Populisten sagen ja aufgrund ihrer symbolischen Konstruktion des wahren Volkes, wir kennen den authentischen Volkswillen immer schon vorher. Und das Volk soll in gewisser Weise bei einem Referendum nur abhaken und sagen, wir bestätigen sozusagen diese symbolische Konstruktion. Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Das sogenannte Referendum in Ungarn. Ich sage sogenannt nur als Fußnote, weil es von vornherein illegal war. Dieses Referendum hätte mit dieser Frage gar nicht stattfinden dürfen. Die Tatsache, dass es trotzdem so stattfand, ist ein weiteres Indiz dafür, dass Checks and Balances in Ungarn schon längst nicht mehr funktionieren. Aber das nur als Fußnote. Sie erinnern sich, am Ende war das Referendum auch ungültig, weil nicht genügend Bürger sich daran beteiligt hatten. Und obwohl Orbán das ganze Verfahren in der Hand hatte, obwohl er 40 Millionen Dollar für eine, verzeihen Sie, wenn ich es so direkt sage, Hetzkampagne gegen Muslime ausgegeben hat, hat er am Ende gesagt, naja, legal nicht gültig, aber ist ja wurscht. 3 Millionen Leute haben ja mit Nein gestimmt. Also Brüssel darf nicht hier irgendwelche Asylsuchenden ansiedeln. Alle, die zu Hause geblieben sind, sind natürlich die schweigende Mehrheit, die auch mit uns d'accord gehen. Und jetzt plakatieren wir sofort und geben noch mehr Geld aus, dass 98% mit Nein gestimmt haben. Und da steht dann drüber unsere Botschaft an Brüssel. Also den Populisten ist sogar in diesem Fall das eigene Verfahren völlig egal. Sie kannten die richtige Antwort immer schon vorher. Und egal, was wirklich passiert, ihre symbolische Konstruktion des wahren Volkswillens bleibt in gewisser Weise intakt. Deswegen ist es, meine Damen und Herren, auch kein Zufall, dass Populisten so oft ein empirisches Wahlergebnis anfechten und sagen, das kann doch eigentlich gar nicht so gewesen sein. Denn in gewisser Weise müssten sie ja immer ihren moralischen Alleinvertretungsanspruch wir und nur wir vertreten das wahre Volk, mit einer Wahlniederlage, so es denn mal eine geben sollte, irgendwie in Einklang bringen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist durch Verschwörungstheorien. Da haben die Eliten irgendwie hinter den Kulissen gemauschelt. Deswegen ist es nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Oder man stellt gleich das ganze System in Frage und sagt, unser System, da muss irgendwas vermurkst sein, weil wir ja nicht gewinnen. Das, meine Damen und Herren, ist natürlich in der Demokratie kein legitimes Argument. Jeder von uns darf Wahlsysteme kritisieren, unsere Institutionen kritisieren, aber zu sagen, weil wir nicht gewonnen haben, funktioniert das System nicht, ist kein legitimes Argument. Trotzdem wird es natürlich ständig so vorgebracht. Und auch hier kann ich Ihnen eine weitere Referenz zu Donald Trump nicht ersparen. Er sagt ja bekanntermaßen jetzt schon, was da im November nächste Woche passieren wird, das ist irgendwie rigged. Da ist irgendwas schon gelaufen, was es dem wahren Volk der schweigenden Mehrheit unmöglich macht, sich wirklich auszudrücken. Auch das hat bereits einen Effekt. 50% der Republikaner, also der Bürger, die sich als Republikaner identifizieren, sagen jetzt schon, dass sie eine Präsidentin Clinton nicht akzeptieren werden. Und 70% sagen, dass wenn Clinton gewinnen sollte, es da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Also wir können uns auf was gefasst machen, was ab dem 8. November alles noch passieren wird, vor dem Hintergrund dieser Überzeugung. Gut, lassen Sie mich ein paar Thesen noch vorstellen zum eigentlichen Thema dieser Tagung, Formate des politischen Strukturwandels der Öffentlichkeit. Andere Teilnehmer dieser Tagung sind viel eher berufen, zu diesem Thema etwas Empirisches zu sagen, was da wirklich passiert. Was ich Ihnen vielleicht anbieten kann, sind einige eher konzeptionelle Thesen, die versuchen plausibel zu machen, welchen inneren Zusammenhang es vielleicht gibt zwischen Populismus, zumindest so wie ich ihn verstehe, und gewissen neuen Medien oder gewissen Entwicklungen in der Öffentlichkeit, die wir so in der Tat noch nicht gesehen haben. Dazu 4 kurze Punkte. Erstens, Populisten operieren oft mit dem auf den ersten Blick paradox erscheinenden Begriff der direkten Repräsentation. Ein Begriff, der von der italienischen Politikwissenschaftlerin Nadia Obinati geprägt wurde. Was will sie damit sagen? Sie will damit sagen, dass Populisten alle Zwischeninstanzen, alle Mediatoren, alle Moderatoren zwischen Bürger und sich selber möglichst ausschalten wollen. Denn das Argument ist immer, dass diese Moderatoren, Mediatoren im Zweifelsfall alles verfälschen und es dem Volk nicht ermöglichen, seinen wahren, authentischen Willen auszudrücken. Dafür gibt es in jüngster Zeit genug Beispiele. Denken Sie an Beppe Grillo, der einmal gesagt hat, ich zitiere mehr oder weniger wortwörtlich, hey Leute, die Sache läuft so, ihr sagt mir, was los ist und ich bin das Sprachrohr. Und die Idee ist natürlich, dass man quasi sich als einfacher Bürger jederzeit auf seinem Blog melden kann, jederzeit auch bei allen möglichen Abstimmungen seiner Bewegung mitmachen kann und das sozusagen quasi direkt, ungefiltert, unverzerrt, unverfälscht weitergegeben wird. Inzwischen haben viele Leute gemerkt, dass es bei Grillo vielleicht nicht ganz so läuft, wie er das selber darstellt. Aber als Vorstellung scheint mir das sehr verführerisch und sehr stark zu sein. Oder denken Sie an Trump nochmal, der sich ja inzwischen mit bekannter Bescheidenheit als den Hemingway der 140 Zeichen bezeichnet. Also er hat ja schon im Februar mal gesagt, I have the best words, was immer das heißen mag. Aber danach auch nochmal behauptet, er sei wirklich der beste Twitter-User überhaupt. Er könne das am besten. Und man ist, denke ich, schon vielleicht genötigt, dem ein bisschen Recht zu geben. Dass Twitter Dinge für Trump getan hat, die auf andere Weise so vielleicht nicht möglich gewesen wären. Dieses Gefühl, aha, ich bin mit dem in gewisser Weise in direkter Verbindung. Ich bin um nachts um 3 Uhr noch wach. Hey, er ist auch noch um nachts um drei noch wach. Und er schreibt genau das, was ich gerade auch fühle. Das ist natürlich eine Illusion, dass ich quasi direkte Verbindung zu ihm habe. Aber Es ist eine starke und verführerische Illusion. Und vielleicht fallen Ihnen Gegenbeispiele ein. Mir nicht. Mir wäre nicht klar, wie früher so ein Gefühl hätte erzeugt werden können, außer vielleicht, okay, ich gehe zum Parteitag oder ich gehe zur Wahlkampfveranstaltung und akklamiere und habe auch das Gefühl, ja, hier ist sozusagen das homogene Volk bei mir und ich stehe in direktem Kontakt mit dem Redner. Irgendwie sowas vielleicht. Aber es scheint mir nicht so stark zu sein, wie das, was Trump mit Twitter erzielen kann. Zweitens, und das ist fast schon eine Banalität, es gibt natürlich einen begrifflichen Zusammenhang zwischen dem schon oftmals beschriebenen Echokammer-Effekt und der Tatsache, dass die Populisten ja letztendlich immer sagen, das Volk ist homogen, alle sind auf irgendeine Weise gleich, also Gleichheit wird immer als Homogenität gedacht, Gleichheit kann man ja auch noch anders denken oder anders darstellen, aber nein, da muss man irgendwie in gewisser Weise, wenn das Wort in diesem Rahmen erlaubt ist, gleichgeschaltet sein. Und das wird natürlich extrem dadurch verstärkt, dass man immer sagen kann, ja, all die Leute, die ich im Internet treffe, sagen das ja auch. Die denken ja wirklich alle wie ich. Das ist ja gar keine Illusion, dass wir letztendlich eben doch ein, zumindest in manchen Hinsichten, homogenes Volk sind. Auch das scheint mir in früheren Zeiten nicht so einfach möglich gewesen zu sein. Vielleicht war es möglich, wenn man jeden Samstag die Parteizeitung bekam und sofort gesagt hat, ja, genau, genau, die Leserzuschriften sind auch genau die, die ich auch gemacht hätte. Vielleicht irgendwie sowas in dieser Hinsicht. Aber diese Art von sozusagen Instant-Homogenität, dass man sofort die Antwort bekommt, wo man sagt, genau die Antwort, die ich erwartet habe. Wir sind wirklich alle homogen. Das gab es meiner Meinung nach früher in dieser Extremform nicht. Dritter Punkt. Das sogenannte postfaktische Zeitalter. Ich stimme Herrn Krüger völlig zu, dass man diesen Begriff mit einer gewissen Vorsicht gebrauchen sollte. Die Fakten über das postfaktische Zeitalter sind noch keineswegs etabliert. Ich denke zum Beispiel, dass die berühmten 350 Millionen Pfund in der Brexit-Diskussion vielleicht längst nicht so wichtig waren wie die suggestive Formel Take Back Control. Andererseits, wenn man bedenkt, dass sich die Lügen von Donald Trump inzwischen im dreistelligen Bereich bewegen, nach jüngsten Schätzungen, muss man natürlich schon zugeben, hier passiert etwas, was man auf irgendeine Weise verstehen muss. Das ist nicht nur mal so ein bisschen an den Fakten drehen oder ein bisschen manipulieren, da passiert vielleicht wirklich etwas Neues. Was könnte das sein? Ich würde zumindest vorschlagen, dass man zwischen zwei verschiedenen Problemlagen differenzieren sollte. Auf der einen Seite gibt es eine Problemlage, wo Bürger vielleicht sagen, wir wissen nicht, wem wir wirklich trauen sollen. Wir wissen nicht, wer die Autoritäten sind, die in Wissenschaft, bei Medien und so weiter uns wirklich die Fakten geben. Vielleicht ist irgendwie alles parteipolitisch eingefärbt, die Leute streiten sich ja selber, keiner weiß so genau. Das könnte man vielleicht grosso modo als Skeptizismus bezeichnen. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Es wird ja zum Teil so eine Art technologischer Determinismus vertreten, dass quasi neuen Medien haben uns das alles sozusagen beschert, als sei es ein Schicksal. Die ansonsten von mir hochgeschätzte Chefredakteurin des Guardian, Catherine Weiner, hat im Sommer einen Artikel publiziert, wo sie sagte, How technology disrupted the truth. Es war aber nicht die Technologie, die das quasi wie ein Schicksal über uns gebracht hat. Zumindest im amerikanischen Fall, denke ich, kann man ganz gut nachweisen, dass die Republikaner schon lange ein Projekt hatten, wo sie gesagt haben, wir müssen die Hegemonie der linksliberalen Medien brechen. Wir müssen idealerweise die New York Times durch die bekanntermaßen konservative Washington Times ersetzen. Irgendwann hat man gemerkt, es funktioniert so nicht. Man hat sein Gramsci-Manual wieder eingepackt und gesagt, aber sozusagen die Second-Best-Lösung ist zu sagen, es gibt so einen allgemeinen Relativismus, wo die Leute einfach sagen, man kann eigentlich keinem wirklich trauen, alle Autoritäten sind irgendwie ein bisschen suspekt, alles ist letztendlich irgendwie parteipolitisch. Das war ein politisches Projekt, das ist nicht einfach nur so passiert. Aber es ist letztendlich eine Form von Skeptizismus, wo man theoretisch sagen kann, gut, die entscheidende Frage ist dann, wie man vielleicht gewisse Autoritäten wieder stärkt, wie man Glaubwürdigkeit wiederherstellt. Da kann einem schon irgendwas einfallen. Bei der zweiten Problemlage sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Für die zweite Problemlage würde ich den philosophischen Fachausdruck eines berühmten Kollegen von mir in Princeton verwenden, nämlich den Ausdruck des Philosophen Harry Frankfurt, der bekanntermaßen ein Buch über das Thema Bullshit geschrieben hat. Die These ist nicht originell. Es gibt ja inzwischen einen rapide wachsenden Zweig in der Wissenschaft, nämlich die Trumpologie. Da wurde auch schon häufig behauptet, dass was wirklich bei Trump passiert, ist reiner Bullshit. Soll heißen, laut Harry Frankfurt, dass man sich um die Differenz zwischen Wahrheit und Lüge oder Fakt oder Nicht-Fakt überhaupt nicht mehr kümmert. Darum geht es überhaupt nicht. Man ist völlig jenseits dessen. Manche von Ihnen werden das vielleicht aus der amerikanischen Alltagswelt auch nachvollziehen können, vielleicht aber auch nicht. Es geht also überhaupt nicht mehr darum zu sagen, wie kommt man eigentlich an die Fakten ran? Im ersten Fall, im skeptischen Fall, ist ja zumindest die Erwartung noch da, ja, da gibt es Wissen, sozusagen die epistemologische Grundannahme, dass man, wenn man nur die richtigen Autoritäten hätte, wenn man nur die glaubwürdigen Instanzen hätte, das schon irgendwie machen könnte. Bei Bullshit ist das gar nicht mehr die Frage. Da geht es eigentlich nur noch um das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, nämlich um eine Art direkte Identifikation mit irgendjemand oder irgendwas. Und das ist vielleicht in gewisser Weise intuitiv gar nicht so unplausibel, warum in solchen Fällen die Fakten wirklich nicht so wichtig sind. Wir identifizieren uns ja beispielsweise auch mit Freunden oder Familie. Und wenn Sie dann irgendein neues Fakt bekommen über Freunde und Familie, und das Ganze ist nicht zu extrem, also nicht etwas, was sozusagen die Grundfesten erschüttert, aber irgendwas, was Sie so nicht wussten, würden Sie ja auch nicht sofort sagen, aber jetzt beende ich die Freundschaft sofort oder meine Familie ist nicht mehr meine Familie. Also Fakten sind in solchen Identifikationsprozessen natürlich auch wichtig, aber sie sind vielleicht nicht entscheidend. Und auf jeden Fall sprechen die Fakten nicht einfach für sich selbst. Herr Krüger hat das ja vorhin auch schon angesprochen. Die Fakten sind dann normalerweise Teil einer Erzählung. Und bei den Populisten ist die Erzählung immer eine über Identitäten, über das wahre Volk. Sie machen immer Identitätspolitik, was auch heißt, dass ihre Gegner sich auf dieses schwierige Territorium der Identitätspolitik begeben müssen. Das, denke ich, war auch, um nochmal auf den Brexit zurückzukommen, was ja sozusagen unser Paradebeispiel ist für postfaktische Politik, das Grundübel, dass wenn Sie vielleicht im April ohne allzu viel Hintergrundwissen nach Großbritannien gekommen wären, hätten Sie wahrscheinlich gedacht, naja, was passiert hier gerade? Aha, es gibt also diesen Nigel Farage, der bekommt wahrscheinlich normalerweise in Abstimmungen so ungefähr 50%. Denn das ist die absolut dominante Figur der britischen Politik. Der bestimmt die Diskurse. Der hat definiert, worum es hier wirklich geht, nämlich um englische Freiheit gegen Brüsseler Diktatur, und alle anderen bestätigen das in gewisser Weise und versuchen irgendwie so mit diesem Narrativ zu arbeiten. Nachdem dieses Narrativ einmal akzeptiert wurde, war es natürlich viel zu spät, irgendwann zu kommen und zu sagen, aber hört mal Leute, wenn ihr jetzt wirklich rausgeht, werdet ihr alle 4.000 Pfund ärmer sein. Wenn ich wirklich denke, dass es um meine Freiheit und Demokratie geht, dann sind mir die 4.000 Pfund auch egal, ist sogar eine relativ kleine Zahl eigentlich als Opfer dafür. Deswegen, die Fakten an sich sind dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wie in diesem Fall, schon Teil oder werden Teil einer Erzählung. Und wenn diese Erzählung erstmal von den Populisten immer vorherbestimmt wurde, können die anderen nicht denken, dass, aha, jetzt rücken wir aber mal die Fakten zurecht und dann ist das Problem gelöst. So einfach ist es nicht. Ich denke, wir erleben andere Beispiele dieser Dynamik im Moment in anderen Ländern. Ich würde die These wagen, dass Horst Seehofer auf gutem Wege ist, der Boris Johnson oder zumindest der David Cameron Deutschlands zu werden. Oder denken Sie an Frankreich, wo bekanntermaßen sich auch jetzt schon die ganze Debatte, das ganze politische Leben sich um Marine Le Pen dreht, die zum Teil gar nichts mehr selber sagen muss, sondern diese Dynamik in gewisser Weise so gut hingekriegt hat, dass alle sich immer auf sie beziehen, auf die eine oder andere Weise auch ihr Narrativ bestätigen, besonders ein früherer Präsident der Französischen Republik. Letzter Punkt, ich sage gleich, dass es eine etwas gewagtere These ist. Vielleicht ist das empirisch so nicht zu halten. Es wäre schön, wenn vielleicht irgendjemand das mal testen könnte als Hypothese, ob an dieser Idee auch irgendetwas dran ist. Die Idee ist die folgende. Wenn Sie vielleicht meine Populismusdefinition grosso modo für überzeugend halten, dann sollte es keine Überraschung mehr sein, dass Populisten auch regieren können, und zwar spezifisch im Einklang mit ihren, wenn Sie so wollen, populistischen Grundüberzeugungen. Also die Idee zu sagen, naja, die können sowieso, auch wenn sie mal in die Macht kommen, nichts Konstruktives zustande kriegen, denn das sind ja alles Protestparteien. Und schon logischerweise kann Protest nicht regieren, denn man kann nicht, wenn man an der Regierung ist, ständig gegen sich selber protestieren. Oder die haben alle so vereinfachende und krude Politikvorstellungen, dass deren Politik sofort scheitern wird. Das halte ich alles für falsch. Nein, die können im Einklang mit ihrem moralischen Alleinvertretungsanspruch regieren. Der Pionier dieser Regierungsform in der EU ist bekanntermaßen derzeit Viktor Orban. Außerhalb der EU, aber auch noch nahe genug dran, erleben wir Ähnliches derzeit in der Türkei. Es ist also keine Überraschung, dass Populisten an der Macht, wenn sie ausreichende Mehrheiten haben, wenn sie keine wirklichen Gegengewichte mehr haben in Form von Verfassungsgerichten oder anderen, ihre Länder in eine autoritäre Richtung schieben, führen etc. Aber vielleicht hat das Ganze eine gewisse Nuance, die noch nicht genügend beachtet worden ist. Bekanntermaßen gehen diese Charaktere, diese Figuren ja auch rapide und rabiat gegen Medien vor. Wir erleben es diese Woche wieder in der Türkei. Sie erinnern sich, dass vor einigen Wochen die letzte große der Opposition nahestehende kritische Zeitung in Ungarn erst geschlossen wurde und jetzt geht sie an eine Person, die man mit guten Gründen als regierungsnah bezeichnen kann. Also in gewisser Weise kann es für den Populisten gar keine wirkliche Opposition aus dem Volk, aus der Zivilgesellschaft geben, denn man ist ja alleine der Vertreter des wahren Volkes. Ergo ist es im Grunde kein Problem, auch gegen kritische Stimmen vorzugehen. Gleichzeitig wäre es aber, glaube ich, ein Fehler zu meinen, aha, irgendwann werden diese Regime völlig repressiv sein. Die müssen irgendwann mit der totalen Zensur anfangen. Denn die gibt es bekanntermaßen in einigen der eben genannten Länder noch nicht. Sie können ja ohne weiteres alle möglichen kritischen Blog-Einträge in Ungarn schreiben. Sie können demonstrieren gehen. Ist ja nicht so, als sei das totalitär oder repressiv, wie wir es beispielsweise aus dem 20. Jahrhundert kennen. Aber, und das ist sozusagen die Pointe dieser Überlegung, die Populisten haben ja in gewisser Weise auch ein Interesse daran, ihren Kulturkampf, ihre sozusagen symbolische Konstruktion des Volkes gegenüber seinen Feinden immer wieder neu aufzulegen, immer weiterzuführen, immer wieder zu zeigen, das ist das wahre Volk und die anderen da gehören gar nicht wirklich dazu. Und wenn man völlig repressiv wäre, würde das vielleicht gar nicht mehr so funktionieren. Und es funktioniert besser, wenn man sagen kann, aha, hier sprechen mal wieder die Feinde des Volkes oder hier sprechen mal wieder die, die gar nicht den authentischen Volkswillen repräsentieren und wir, das wahre Volk, gewinnen. Und wir gewinnen wieder. Und wir gewinnen immer und immer und immer wieder. Mit anderen Worten, es wäre vielleicht falsch zu erwarten, dass diese Regime sich automatisch in eine völlig autoritäre Richtung entwickeln. Es wäre plausibler zu sagen, dass man vielleicht etwas vor sich sieht, was den autoritären Regimen zum Teil der Zwischenkriegszeit vergleichbar ist, wo man so eine Art Semi-Pluralismus hat, wo ein wirklicher Machtwechsel nicht mehr möglich ist, wo es aber durchaus auch einen Grad von Opposition gibt, wo es auch durchaus kritische Stimmen gibt, aber wo die Regierung gleichzeitig durch ihre kulturkämpferischen und deswegen auch populistischen Aktivitäten immer wieder beweisen kann, aber hier, wir sind das wahre Volk und die da, die Oppositionellen, die Landesverräter, wie Herr Kaczynski das heute sagt, die anderen, die gar nicht wirklich dazugehören, die bleiben außen vor. Wie gesagt, das ist eine mit einer gewissen Vorsicht vorgetragene Hypothese, die vielleicht empirisch so nicht stimmt, aber die, denke ich, doch eine gewisse, ich hoffe, Sie stimmen zu, Logik hat und die uns vielleicht auch hilft, besser das zu verstehen, was wir ja im Moment wirklich tagtäglich erleben, nämlich eine massive Verschärfung der autoritären Charakteristika, beispielsweise des Regimes in der Türkei, aber beispielsweise auch in Ungarn. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Professor Jan-Werner Müller. Wir haben noch Zeit. einige Minuten. Wir wollen ja heute, das habe ich Ihnen eben gesagt und morgen natürlich auch, nicht nur übereinander sprechen, sondern auch miteinander. Und falls Ihnen, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, aber ich bin sicher, Ihnen sind auch bestimmt die ein oder anderen Gedanken gekommen und Sie sind vielleicht auch hier und da hängen geblieben mit Ihren Gedanken und würden gerne was mit Herrn Professor Müller besprechen. Dazu haben Sie jetzt die Gelegenheit. Nur Mut. Wir haben ein paar Mikrofone im Raum verteilt und hier vorne kann ich das, Verzeihung, Herr Krüger, auch übernehmen. Stellen Sie sich kurz vor, ich halte das Mikrofon für Sie.
Mein Name ist Peter Schmidt und zwar wollte ich nur kurz fragen, die Frage nämlich, was tragen die Etablierten, also das ist ja immer die Kritik an den Etablierten, dazu bei und was müsste sich da selbstkritisch ändern?
Ich bin froh, dass ich jetzt noch 2 Stunden Zeit habe, um diese Frage zu beantworten. Hier ist so die absolute Kurzform, was mir zu dieser ja auch viel diskutierten Frage einfällt. Erstens, man sollte den inflationären Gebrauch des Wortes Populismus stoppen. Also wenn beispielsweise, wie vor einigen Jahren auf dem Höhepunkt der Eurokrise, Herr van Rompuy und Herr Barroso sagen, überall in Europa sehen wir Populismus, das ist die große Gefahr, die sind alle gegen die europäische Integration und da mal so salopp, zum Beispiel Syriza und Podemos und andere mit einbeziehen, dann denke ich, hat das fatale Folgen. Weil Leute, die im Grunde gar nicht gegen die europäische Integration sind, nur halt vielleicht eine andere Form von Integration wollen, die auch gar nicht diesen antipluralistischen Alleinvertretungsanspruch stellen, werden da plötzlich mal so in eine quasi systemfeindliche Ecke gestellt. Und das, denke ich, schaukelt sich im Zweifelsfalle immer gegenseitig hoch. Je mehr, sehr verkürzt gesagt, Eliten sagen, es gibt keine Alternative, desto eher sind Populisten in der Lage zu sagen, Moment, es ist ja wirklich so, das Volk bleibt hier völlig außen vor, wir machen uns jetzt zu den großen Anwälten des Volkes. Gleichzeitig haben, auch wieder sehr verkürzt gesagt, elitäre Technokratie, von wegen es kann nur eine technisch korrekte Lösung geben und Populismus etwas gemeinsam. Sie sind nämlich beide antipluralistisch. Beide sagen im Grunde, wir brauchen gar keine offenen Debatten. Die einen sagen, mit uns nicht d'accord zu gehen, also die Technokraten, ist irrational. Die anderen sagen, wer mit unserer einzigen Definition des wahren Volkswillens nicht d'accord geht, ist im Zweifelsfall ein Volksverräter, gehört nicht wirklich dazu. Das kann sich quasi gegenseitig hochschaukeln und alles, was in der Mitte passieren sollte, nämlich Austausch von Argumenten, Debatten in Parlamenten etc., auch das Gefühl, überhaupt Optionen zu haben, das verschwindet dann. Und das, denke ich, ist eine spezifische Entwicklung, die wir in Europa in den letzten Jahren so erlebt haben. Und vielleicht ist es eine fromme demokratietheoretische Hoffnung, aber ich denke, dass Bürger eher bereit sind zu sagen, gut, ich kann auch mit einem Wahlergebnis leben, das mit meinen Präferenzen nicht in Einklang steht. Demokratie ist kein Wunschkonzert. Aber es gab zumindest eine Chance, meine Melodie zu spielen und die anderen davon zu überzeugen, was das auch für ein schönes Lied ist. Während, wenn es sofort heißt, nein, hier wird nur eine Melodie gespielt, denke ich, ist dieser systemkritische Impuls, den es auch bei Populisten gibt, der verstärkt sich dadurch eindeutig.
Ja, danke für diesen tollen Input. Ich habe eine Frage dazu, wie die Populisten voneinander lernen. Vorgestellt habe ich mich nicht, Ute Schäfer, Deutsche Welle Akademie. Denn das ist eine Entwicklung, die wir in Deutschland mit ein bisschen Verspätung sehen. Und in den sozialen Netzen kann man sehen, wie AfD mit zum Teil Freunden Putins und anderen zusammen für dieselben Narrative eintritt. Können Sie mal etwas hinzusetzen, wie die Populisten voneinander lernen und in ihrer Kommunikation?
Also 2 Punkte dafür. Es wird ja zum Teil gesagt, die können gar nicht wirklich kooperieren oder gar sich zusammenschließen. Denn schon logischerweise kann es keine Internationale der Nationalisten geben. Halte ich für völlig falsch. Das gab es schon im 19. Jahrhundert unter liberalen Vorzeichen, wo Leute wie Mazzini gesagt haben, natürlich soll jedes Volk sozusagen sich selbst bestimmen. Alle können gleichzeitig einen Freiheitskampf führen gegen Imperien. Da ist überhaupt kein Widerspruch drin. Und heute können auch alle Populisten in Europa sagen, wir führen alle für unsere eigenen Nationen den Freiheitskampf gegen die EU. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen, das hat bisher noch niemand wirklich erfolgreich gemacht, aber es ist auch eine Möglichkeit, dass man so ein bisschen der Orbanschen Linie folgt und sagt, das wahre Europa ist christlich, national, konservativ etc. Wir Populisten in dem Fall geben durchaus zu, dass es europäische Gemeinsamkeiten gibt. Wir sind gar nicht alle nur auf den eigenen Nationalstaat fixiert. Aber wir verteidigen sozusagen das wahre Europa gegen Brüssel, das ja laut Orban, Zitat, von liberalen Nihilisten dominiert wird. Also auch das ist theoretisch noch eine Möglichkeit, wo man in gewisser Weise ideologisch kooperieren kann. Wie lernen die jetzt konkret? Ich denke, sie gucken sich sehr genau an, was sozusagen funktioniert als Selbstdarstellung und vor allem, was auch konkret funktioniert als Entdämonisierung. Also wenn Viktor Orban der Pionier des Populismus an der Macht ist in Europa, dann ist Marine Le Pen die Pionierin der Entdämonisierung der populistischen Parteien. Und es ist, denke ich, kein Zufall, wenn das beispielsweise Le Pen Anfang des Herbstes gesagt hat, unser neuer Slogan des Front National ist La France apaisée. Und ein paar Tage später sagt Frauke Petry, unsere neue Idee ist der soziale Frieden, die Harmonie in der Gesellschaft. Was ja auf den ersten Blick jetzt keine wahnsinnig schlimme oder verdammenswerte Idee ist. Aber gleichzeitig haben alle das Gefühl, aha, wer genau hinhört, hat vielleicht doch so ein Gefühl dafür, worum es eigentlich wirklich geht bei solchen Formen. Also ich denke, da kann man sehr viel voneinander lernen, sowohl was die Inhalte angeht, was zum Teil aber auch die Kommunikationsstrukturen angeht. Denken Sie in dieser Hinsicht an die Pionierleistungen von der FPÖ in Österreich, die es sehr früh verstanden hat, in die Populärkultur zu gehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Comicbuch Sagen aus Wien von 2010. Da kämpft Prinz Eugen zeitgleich mit H.C. Strache gegen den Mustafa. Ja? Und das Ganze wird halt sozusagen eine Gleichschaltung von 1683 und der Gegenwart. Und das Ganze ist also sehr ansprechend, in Anführungszeichen, sehr leicht verdaulich aufbereitet. Und ich bin kein Experte für Österreich, aber von dem, was mir gesagt wird, sind das wirklich Möglichkeiten, gerade auch junge Leute zu erreichen, natürlich auch über Facebook und andere Methoden, wo andere was lernen können, in Anführungszeichen, und soweit ich sehen kann, andere auch etwas lernen.
Sie hatten noch eine Frage.
Also ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich fand interessant, dass Sie auf die Guardian-Redakteurin hinwiesen und sagten, es gibt einmal, was mich sehr freut, eine grundsätzliche Kritik auch in den Medien an den kulturellen und sozialen und politischen Folgen der neuen Technologien, die ich finde in Deutschland zu spät überhaupt eingesetzt hat, also ungefähr nachdem sie 10 Jahre schon voll im Gange waren und als Demokratisierungsmaschine auch von linken Politologen wie Herrn Leggewie gelobt worden sind und faktisch von allen Parteien sofort ohne Bedenken genutzt worden sind. Aber ich verstehe Ihr Argument, dass es ja auch in den USA schon seit Reagan, also eigentlich schon seit Anfang der 70er Jahre, Strategieüberlegungen gibt gegen den 68er-Sumpf, in Anführungsstrichen. Aber meinen Sie nicht, und da sitzen wir ja hier auch mit Thomas Krüger und auch beim Deutschlandfunk an der richtigen Stelle, dass eventuell die bildungspolitischen Instrumente, wo ich nicht alles bei den Schulen abladen will und auch nicht alles bei der Bundeszentrale und auch nicht alles beim Deutschlandfunk, gemessen an der Komplexität, die die EU bedeutet, ich war da selber Politikerin, eine enorme Komplexität, dann die Komplexität der Globalisierung, meiner Ansicht nach auch eine neue Komplexität in der Vereinfachung durch die Technologien, wie Sie sagen, wie Intimität, scheinbare Identifikation und so weiter hergestellt wird, dass die Bildungsprogramme dafür, die teilweise nur technische waren und keine emotionalen oder gewissensbildenden, zu gering waren.
Also, verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, wir schmeicheln uns da zum Teil auch immer ein bisschen mit dieser Vorstellung, dass heute ist alles so wahnsinnig komplex. Und früher war das angeblich irgendwie einfacher. Meinen Sie wirklich, dass es 1975 für Helmut Schmidt einfacher war, gleichzeitig mit kaltem Krieg, Stagflation etc. umzugehen? War das einfacher zu kommunizieren, was man unter den Umständen machen musste? War es in den 30er Jahren einfacher zu kommunizieren, was man angesichts von Weltwirtschaftskrise und so weiter machen musste? Wäre ich sehr vorsichtig mit der Idee, dass wir jetzt also in einer singulär komplexen Welt leben und früher konnte man das irgendwie einfacher erklären. Das glaube ich einfach nicht. Die Frage ist halt, wie man es erklärt. Und natürlich ist gerade bei der EU, aber auch bei anderen immer die Tendenz da, weil es auch dann einfacher ist, entweder sozusagen immer auf diese PR-Linie einzuschwenken, also im Grunde lieben alle die EU, man muss es ihnen nur besser erklären und den Leuten nochmal ein Fähnchen in die Hand drücken und nochmal ein paar schöne Festivals machen und so weiter. Ich meine, ich karikiere, aber das ist keine völlige Karikatur. Viele von Ihnen werden das kennen, dass das sozusagen schon die Überlegung ist. Oder halt auf diese andere Linie einschwenken und sagt, nee, man muss das quasi wie ein Schicksal akzeptieren, also aus einem etwas anderen Zusammenhang, der schöne Satz von Tony Blair, der mal gesagt hat, die Leute, die populistische Parteien wählen, verstehen alle die moderne Welt nicht. Also wirklich so in dieser Krassheit und Brutalität. Und das ist natürlich beides fatal, weil in gewisser Weise ja auch da in beiden Fällen gesagt wird, wir brauchen über politische Gestaltungsmöglichkeiten gar nicht erst reden. Wir brauchen gar nicht erst so zu tun, als gäbe es da auch Optionen, die man in gewisser Weise ja abwägen kann, wo man gewisse Wertvorstellungen einbringen kann und so weiter. Und auch diese ganzen, also Verallgemeinerungen von wegen, also sowohl Trump als auch Bernie Sanders sind gegen die Globalisierung, also diese Art von Symmetrie, ist ja völliger Unsinn. Denn natürlich gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, natürlich möchten die nicht auch alle jetzt automatisch überall die Grenzen dicht machen. Und da sozusagen diese Schwarz-Weiß-Malerei, von dem man ist dafür oder dagegen, immer so zu perpetuieren, da tut man sich keinen Gefallen. Da haben vielleicht auch, weil Sie vorhin nach Eliten fragten, Eliten eine gewisse Verantwortung zu sagen, da dürfen wir uns auch selber nicht immer ganz so leicht machen, obwohl es natürlich im Zweifelsfall einfacher ist, erstmal zu sagen, naja, das sind alles Leute, die moderne Welt nicht verstehen.
Herr Müller, eine letzte Frage haben wir noch. Bitte.
Inwiefern haben denn liberale Demokraten die Möglichkeit, den Populisten etwas durch Wert und Identität entgegenzusetzen? Also ich denke da an diese Rede von Caroline Ehmke bei der Verleihung, das war das Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, wo sie auch ganz klar eine Gemeinschaft aufgemacht hat, aber eine pluralistische Gemeinschaft, dieses Wir und diese verschiedenen Gruppen betont. Auf der anderen Seite auch dieser Ausbruch von Dunja Halali, ich glaube, da hat sie auf Hasskommentare und sowas reagiert. Da bedient man sich ja auch eigentlich, wenn ich Sie ja richtig verstanden habe, auch so ein bisschen dieser Mittel der Populisten, Identität aufzubauen, Identität auch als Mittel zu nutzen, ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar keine schlechte Idee, um eben das, was vielleicht manchen Menschen fehlt in der Politik, nämlich Werte, Gefühle, bisschen nach vorne zu bringen. Deswegen, das würde mich mal interessieren, ob das jetzt eine Gegenstrategie sein könnte, indem wir das Wir, aber eben das andere Wir betonen.
Auch dazu zwei in dieser Form hier wahrscheinlich zu verkürzte Punkte. Erstens, wir müssen uns erstmal fragen, was wir mit Pluralismus eigentlich meinen. Also man kann Pluralismus nicht als so eine Art normative Trumpfkarte spielen, von wegen, aha, wir müssen den Leuten nur mal erklären, dass es in der Demokratie ohne Pluralismus nicht geht. Auf einem sehr allgemeinen Level stimmt das natürlich, aber Pluralismus ist kein Wert im Sinne von oder eben vergleichbar beispielsweise mit Freiheit oder Gleichheit. Er changiert auch immer sofort zwischen Fakt und Wert. Also Pluralismus kann erstmal nur faktisch mehr Vielfalt heißen. Wenn wir jetzt also noch mehr paar Neonazis hier hätten, die auch zum Diskurs beitragen würden, wäre es erstmal vielfältiger. Ja? Nur wenn man es als Wert meint, muss man auch ein bisschen sowas nachliefern und sagen, was meinen wir damit eigentlich? Ja? Und für mich ist Pluralismus eigentlich eine Art Kurzformel, um zu sagen, wir müssen in einem gemeinsamen politischen Raum mit Leuten zurechtkommen, irgendwie faire Formen finden, miteinander zusammenzuleben, auch wenn wir zum Teil ganz unterschiedliche Konzeptionen von gutem Leben, von Traditionen etc. etc. haben. Also eigentlich direkt ein normativer Anspruch, den man, denke ich, auch ausbuchstabieren muss in solchen Auseinandersetzungen. Also wo man nicht einfach sagen kann, aha, ihr habt die Demokratie nicht kapiert, ihr müsst nur mal sozusagen beim Pluralismus das Häkchen machen und damit ist dann gut. Zweitens, ich denke schon, man muss sich auch auf das immer gefährliche Territorium der Identitätspolitik begeben. Man muss sozusagen einen Gegenentwurf von pluralistischer, offener Identität auch anbieten. Ich will Sie jetzt nicht nochmal mit Herrn Boateng langweilen. Ich zwischen kenne, denke ich, all diese Geschichte gut genug, wie man da sozusagen auch popkulturell relativ effektiv hat sagen können, nee, eigentlich so die Gauland-Nationalmannschaft wollen wir eigentlich nicht wirklich. Gleichzeitig darf man aber auch nicht die Illusion haben, dass man sagen könnte, aha, die Populisten machen irgendwelche Ausschlüsse, Exklusionen und wir, die guten Liberaldemokraten, wir machen das ja nie. Denn natürlich, auch Herr Krüger hat es vorhin schon gesagt, kommt irgendwann auch der Moment, wo man sagen muss, gut, hier sind vielleicht die Grenzen des Grundgesetzes erreicht oder hier handelt es sich wirklich um Hassrede. Deswegen denke ich auch, ist es eine große Herausforderung für einzelne demokratische Politiker, dass sie in Auseinandersetzungen einerseits klar sagen müssen, natürlich dürfen gewisse Themen auf den Tisch. Also nicht jeder, der weniger Einwanderung will, ist deswegen jetzt automatisch Faschist und so weiter. Gleichzeitig muss man auch das Gespür dafür haben, zu sagen, Moment, hier ist jetzt wirklich mal eine rote Linie überschritten. Also wenn jemand jetzt wieder mit der berühmten Theorie kommt, dass die europäischen Eliten die ganzen Völker mit Syrern ersetzen wollen, ja, was ja in Frankreich anfing als Verschwörungstheorie, inzwischen auch in Deutschland zirkuliert, da muss jemand sofort sagen, Moment, das ist nicht Teil der normalen demokratischen Auseinandersetzung. Jetzt legen Sie bitte mal die Beweise dafür auf den Tisch oder Sie hören gefälligst damit auf. Ja? Also das, denke ich, ist wirklich eine Sache, wo Urteilskraft keine Worthülse ist, weil Urteilskraft heißt ja, dass man in spezifischen Kontexten in der Lage ist, Unterscheidungen zu treffen und zu sagen, gut, das ist jetzt der Teil der legitimen Auseinandersetzung und hier ist wirklich mal der Punkt gekommen, wo man auch klar sagen muss, sozusagen hier können wir nur noch ausschließen und sagen, da kann man nicht mehr weiter reden oder wir können nur noch reden, wenn wir das Thema wechseln oder Sie halt Ihre Verschwörungstheorien zurückziehen oder mal klar machen, dass Sie nicht ständig mehr oder weniger unterschwellig gegen Minderheiten hetzen. Sie gucken mich schon sehr mit einem gewissen Blick an.
Ganz herzlichen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken.
Alles Aber gut. Ich danke weiß, Ihnen.
Vielen, vielen Dank.